Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
Freunde der Sonne, es ist wieder soweit. Der einzige Fußball-Podcast der Welt ist für euch online und verfügbar. Wichtig ist auf dem Platz mit mir, Nico Backspin, und dem oft kopierten, selten erreichten und wahrscheinlich erfolgreichsten Amateurfußballer der Welt.
Über Erfolge spreche ich nicht so gerne. Ne? Das, ich meine, da sollen
statistisch.
Statistisch gesehen sowieso. Also da, Zahlen lügen ja nicht. Ne? Aber weißt du, jetzt so mit Legendenstart die verteilen und so, das sollen andere machen. Aber nicht nur oft kopiert und selten erreicht, sondern in erster Linie auch noch, wie soll ich sagen, hoch emotionalisiert vom dramatischen, gefühlsmäßigen Auf und Ab der Bundesliga-Partien am Wochenende. Sarkasmus aus.
Ja, starke Überleitung in unser Thema, denn wir reden heute natürlich über das, was wir erlebt haben, nachdem wir letzte Woche, normalerweise kommen wir ja monatlich, aber letzte Woche schon eine Folge Wichtiges auf dem Platz gemacht haben. Vor dem Start wollten wir jetzt direkt einen hinterherlegen, um die Emotionen einzufangen. Also ganz ehrlich, ich gucke gerade Aufnahme, wir laufen jetzt hier ein bisschen in Minute. Ich könnte jetzt einen Satz sagen und dann wäre das Thema für mich zu... Ich fühle eine Leere. Ich bin echt... Also ich muss dir ganz ehrlich sein, Pillow, ich weiß, wir reden ganz oft darüber und du schreibst mir auch immer über WhatsApp, ich soll leise heulen und so.
Dann schreibe ich dir auch per Brief, wenn ich das glücklicher mache.
Ja. Ne? Also. Aber ich muss dir sagen, irgendwie Montagabend, da ist irgendwas, da ist eine Leere entstanden. Das ist echt was in mir gestorben, weil jede Art von Hoffnung und jedes Aufbäumen, was ich so ein bisschen hatte, das ist da echt, also das hat einen echten Knacks gekriegt an der Stelle. Das war echt schlimm.
Ja, der Flo hat heute gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, ne? Das war kein K.O. und der.
Ja, das muss er aber auch sagen, ist ja logisch. Was soll der denn auch sonst anders sagen?
Unglückliche Formulierung. Das, ja, okay, natürlich war es auch kein K.O.-Schlag, aber ich habe gerade auch nochmal den, ich kenne ihn mal schwer auseinander, den Frankie Baumann habe ich gerade gesehen und der sagt, ist auch alles nicht so schlimm. So. Ja, was soll ich dir aber sagen?
Das müssen Sie doch machen, das ist doch wohl logisch. Wenn Sie jetzt erzählen, ja, wir können den Sack zumachen. Viel spannender finde ich halt Vogt.
Nee, aber die hätten ja auch, heute die Reißleine ziehen können, ne? Hätten sie auch machen können.
Ich habe gestern Abend wild darüber spekuliert, habe mal ein bisschen mit meinen Quellen und so darüber gesprochen, ob sie jetzt nicht doch, aber nee. Aber es fühlt sich an wie. Guck mal, ich bin heute Morgen aufgewacht, echt schlecht gelaunt ins Bett gegangen und bin aufgewacht mit dem Gefühl, ja, okay, dann habe ich jetzt halt noch 9 Spiele und 8 Spieltage Zeit, mich auf die zweite Liga vorzubereiten.
Ja.
Und das, obwohl es nur 5 Punkte und ein Spiel weniger auf Fortuna Düsseldorf sind. Du musst ja immer noch im Zweifel den Abstand halten und am Ende gewinnst du Köln und Mainz und schaffst es noch in die Relegation, aber es fühlt sich so fern an wie noch nie in dieser Saison.
Ja.
Nicht mal das Mainz-Spiel war so schlimm wie das jetzt.
Ich habe da also grundlegend erstmal vielleicht nochmal vorab gesagt, wir sind ja, haben uns ja getag-teamt quasi mit Umbro für diese Podcast-Reihe und jetzt sponsert Umbro ja bekanntermaßen 2 Mannschaften in der Bundesliga, nämlich Bremen und Schalke. Und beide waren mit Abstand die schlechtesten Mannschaften, die ich an diesem Wochenende habe Fußballspielen gesehen. Das nur mal vorweg gesagt. Aber bleiben wir in Bremen, zu Schalke wechseln wir gleich noch rüber.
Ja. Schöne Grüße an Umbro an dieser Stelle trotzdem und Dankeschön, dass ihr unser Partner für den Podcast seid. Ja, aber das muss auch ein hartes Wochenende für die Leute gewesen sein.
Ja. Aber lach ja nicht an den Trikots, ne? Also da sind wir uns ja alle einig. Nee. An Trikots oder Schuhe, da lach ich nicht dran. Woran es wiederum lag, würde ich heute auch mal ausnahmsweise vielleicht mal die Fernanalyse skippen. Da gibt vielleicht andere, die näher dran sind. Aber zur Bremer Situation, fällt mir schwer, dir da zu widersprechen.
Hast du es gesehen, das Spiel?
Ich habe es komplett von Anfang bis Ende gesehen. Und
was war dein Gefühl, als du es gesehen hast? Hast du Mitleid gehabt? Hast du gesehen, okay, das hat nichts mit Bundesliga zu tun?
Ja, oder? Also grundlegend kann es mir eigentlich total egal sein, ob jetzt mich interessiert der Schalke und danach erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Ne? So, aber jetzt hatte ich ja auch zu Beginn unseres Podcasts schon mal erwähnt, dass ich durchaus zur Stadt Bremen etwas, wie soll ich sagen, engere Beziehung ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich war schon öfter mal in Bremen, ich mag Bremen, ich habe Teile meines Junggesellenabschieds in Bremen, auch im Bremer Stadion, mit einem 3:1-Sieg von Schalke damals zum Bundesliga-Auftakt gefeiert. Teile meines Junggesellenabschieds zumindest, der ging über mehrere Tage. Gab es auch ein Trainingslager vorher zu, aber das ist eine andere Geschichte. Und der Hakebeck, der hat mich fast da um Kopf und Kragen gebracht im Stadion, der Hakebeck. Aber dann habe ich in der Halbzeit.
Der alte Hund.
In der Halbzeit habe ich ein Hakebeck und ein Wasser bestellt. Da habe ich mich schon total weltfremd angeguckt. Aber dann habe ich erst das Wasser weggehauen, relativ schnell, und dann noch relativ schnell den Hakebeck, und dann war ich wieder da und dann konnte auch weitergehen.
Das ist aber auch der Trick, ne? Das habe ich gelernt. Das ist der alte Säufertrick, ne? Du musst Wasser zwischendurch trinken.
Ja. Also kann ich wirklich jedem, grundlegend vertrete ich ja die Meinung, Saufen ist kein Wettrennen, sondern Marathon. Und ich kann, ja, ist so. Und ich kann jedem empfehlen, nee, wirklich. Also die richtige Menge, oder du kannst eigentlich nicht zu viel Wasser trinken, während du säufst, ne? Also,
das erzählst du gerade einem Antialkoholiker, ist ja klar, ne?
Ja, gut, dann, also, da brauche ich.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Jede Art von Besäufnis finde ich eher amüsierend von außen und kann ich nicht nachvollziehen. Aber dann auch noch taktisch daran zu gehen und die Biere sprechen zu lassen, finde ich großartig.
Ja, also du willst ja. Zumindest ich, also wenn ich sage, ich gönne mir heute mal, dann ist mein Ziel ja auch nicht, das war vielleicht mal mit 18, 19 oder vielleicht sogar 17, so schnell wie möglich, so besoffen wie möglich zu werden, und dann geht halt in der Regel nicht gut, so, weißt du? So, von daher ist das Ziel halt,
da warst du noch jung und unerfahren, ne?
Ja, total, das waren halt die ersten Erfahrungen, die hat aber dann, denke ich mal, jeder gemacht, außer die noch nie Alkohol getrunken haben. Oder in einem fortgeschritteneren Alter das erste Mal Alkohol getrunken haben. Und aber mittlerweile ist, und muss ich auch ganz ehrlich sagen, also dieses Jahr habe ich, ja, doch, wir waren einmal kurz bevor der Corona-Wahnsinn losging, war ich mal mit ein paar Freunden von mir im Bochum im Bermuda-Dreieck, habe da aber auch jetzt nicht komplett weggesoffen, aber ein paar Bierchen, ein paar kurze. Jetzt kommen wir zum eigenen oder zum Zwischenthema, Saufen, Sauftipps mit Pillow. Ziel ist ja, in einem ruhig schnellen Zeitraum einen gewissen Pegel zu erreichen und den dann möglichst lange zu halten, bis du irgendwann sagst, so, jetzt bin ich so müde, jetzt gehe ich schlafen. Und auf dem Weg dahin kann ich eine regelmäßige Wasserzufuhr nur empfehlen. Immer mal wieder ein Glas Wasser dazwischen. Oder ich kenne total viele, besonders die Whisky-Trinker, die haben immer Wasser daneben stehen. Ne? Die bestellen Whisky, meistens sogar noch ohne Eiswürfel und Wasser dabei und Erdnüsse, und dann hi, gib ihm. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Oh Gott, sind wir jetzt abgeschweift.
Ich bin gespannt. Ich wusste schon nicht mehr, was eben gerade das Thema war.
Ja, Bremen. Dass ich ja durchaus eine Sympathie für die Stadt Bremen habe. Und durch unsere Fernbeziehung, nenne ich sie jetzt mal, no homo, auch dann irgendwie zwangsläufig. Also sagen wir mal so, ich würde es schon schade finden, wenn ein Traditionsverein wie Bremen dann runter muss. Und grundlegend löse ich mich, selbst wenn es Dortmund oder Bayern München irgendwann mal treffen sollte, also ich bin sogar der Meinung, Dortmund darf niemals absteigen, die können gerne jedes Jahr irgendwie so gegen den Abstieg ankämpfen und dann sich am letzten Spieltag retten, aber wenn die weg sind oder wenn wir weg sind, wird es kein Derby mehr in der ersten Liga geben, da wäre eine Katastrophe, aber auch losgelöst davon, egal welcher vor allem absteigt, ich spreche mich da immer frei von jeglicher Schadenfreude, ich weiß nicht, das ist so. Ab und zu darf man auch mal, ne, wenn man mal einen richtig weggehauen hat mit 4, 5 Stück, dann darf man auch mal feiern und sich auch mal 1, 2 Sprüche erlauben. Aber so überzogene Schadenfreude ist einfach nicht mein Ding. Deswegen gefällt mir auch eine oder mehrere bestimmte Instagram-Seiten nicht. Aber das ist ein anderes Thema, haben wir schon mal drüber gesprochen. deswegen beobachte ich, und jetzt beantworte ich eigentlich jetzt erst deine Frage, Wahnsinn, ne, der Meister des Schwafens. Deswegen beobachte ich so ein Spiel jetzt nicht mit einer Emotion, als wenn Schalke wäre, aber eine gewisse Form von Mitgefühl stellt sich da schon ein. Und in allererster Linie, jetzt hast du gerade die Frage eingeleitet mit, was hast du gedacht oder gefühlt, als du es gesehen hast? Ich habe mich gefühlt vom das, was ich sehe, wie Schalke letzte Saison. Die letzten 6, 7 Spiele unter Tedesco, also.
Aber hast du da auch so viele eklatante Fehler gesehen?
Katastrophe. Also ich habe jetzt gesehen, wie heute der Baumann oder Kofeld, ich habe beide Interviews gerade im Schnelldurchlauf so mit einem Auge auf Sky gesehen, aber einer von beiden, ich glaube es war Baumann, der dann gesagt hat, ja, deswegen halten wir auch an Kofeld fest, dass er eine klare Handschrift vom Trainer erkannt hat. Also ich glaube, die hat nur er erkannt. Ich habe die nicht gesehen, sagen wir mal so. Dass die offensive Note und die Chancen, die sich dann doch rausgespielt worden sind, dass die Grund zur Hoffnung geben. Gut, sehe ich anders. Ne? Und, also, ich habe auch die groß rausgespielten Torchancen nicht gesehen. Ich kann mich da irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo es schon zu spät ist, aber auch an Davy Selke erinnern, der anstatt quer rüberzulegen auf, ich glaube, Rashica da irgendwo zurücklegt am 16er zu Eggestein, was ein total absurder Pass ist. Eggestein will den Ball aber auch gar nicht haben, der winkt mit der Arme und schließt dann noch 16 Meter ab, wie einer, der zwei Holzbeine hat. Also offensiv war das nichts. Defensiv, ich habe gestern zu dir dann noch eine Sprachnachricht gesagt, ja, aber das war so mein erster gedanklicher Rettungsanker. Ich dachte, ja, ist doch Leverkusen, das ist auch eine stabile Truppe, ne? Die haben auch irgendwie 6 der letzten 7 Spiele jetzt gewonnen. Dass der Gegner Leverkusen hieß, war aber nicht der ausschlaggebende Grund. Ne? Also die Gegentore hättet ihr euch auch gegen DJK TuS Rothausen gefangen. Also hast du Samstag nach dem Derby bei Twitter geschrieben, hat das noch geschrieben, du blöde Mistsau. wenigstens ja, halten sie bei Schalke.
Die Regeln haben sie gut gehört.
Ja, genau, wenigstens ist, halten sie bei Schalke.
Der Boomerang ist direkt, ja. Boomerang ist direkt ja. Zurückgekommen.
Also beim ersten Tor vom Leverkusen schon nicht, 1-0, dann macht ihr direkt das 1-1, dann fangt ihr euch direkt das 2-1, das ist schon Geleitschutz, aber das wird dann nochmal komplett überboten von dieser Performance beim 3-1, wo da so ein 1,70 Mitchell Weiser mit 5 Meter Anlauf an so einem Vogt quasi vorbeirennt, hätte ihm noch sein Handy klauen können auf dem Weg, so wenig hat er sich gewehrt und kann das Ding da reinköpfen und das waren alles doch keine gefährlichen Situationen, aber irgendwelche Flanken aus dem Halbfeld, Wow. Also ja, alles, was ich gestern gesehen habe, gibt keine Hoffnung. Deswegen bin ich mir da gerade auch nicht so sicher, wie das da sich nochmal zum Besseren wenden soll. Es bleibt halt die Option des Trainerwechsels und auch wenn das manchmal so wirkt, als wenn das auch in 5 Wochen noch keine Option wäre für Baumann und Bode, wenn sie die nächsten 6 Spiele auch nicht gewonnen haben. Glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass sie irgendwann die Reißleine ziehen werden. Und dann wirst du sehen, ob das einen Effekt bringt oder nicht. Dann hast du gerade schon richtig gesagt, du hast ein Spiel mehr und es sind nur 5 Punkte. So, und das nur müssen wir meiner Meinung nach auch nicht in Anführungsstriche setzen. Bei den Anzahl an Spielern, was jetzt neu ist 5 Punkte aufholbar. Aber da hört er doch schon auf, ne? Also mehr gibt gerade aus meiner Sicht auch keine Hoffnung.
Nee, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Denn ich bin ja die ganze Zeit der Verfechter, also habe dann ja auch immer dieser Strategie, dem Trainer zu folgen, habe ich immer gefolgt, bin treu da dem Ganzen geblieben. Das Spiel hat mich echt erschüttert, so, weil es an so grundlegenden Dingen einfach gehapert hat. Und ich mir also auch ziemlich sicher bin, dass Leverkusen jetzt sicherlich nicht aus Mitleid vor Bremen, aber schon der Situation geschuldet, irgendwann auf einen 2-3 Gänge runtergeschaltet hat, damit sie sich keine Zerrung holen oder keine Spieler verletzt werden, sonst hätten die auch 6-7 Dinger machen können. Wenn du gesehen hast, wie sie darum gedribbelt haben, so der einfach heillos überfordert da hinten. Ja. Und das macht mich schon Sorgen, vor allen Dingen, wenn du, wie du schon gesagt hast, der Begleitschutz bei den Gegentoren, die Kopfbälle rein, immer die gleichen Standardfehler, nirgendwo wird im Strafraum vernünftig gedeckt. Und ich habe jetzt 27 oder 26 Spiele, oder wie viel ist das, 25, ne, aber 26 Spieltage lang die ganze Zeit immer versucht, für Kofeld die Fahne hochzuhalten, und ich werde jetzt nicht an dieser Stelle aufhören damit, so, weil am Ende des Tages muss man konsequent zu seiner Entscheidung stehen. Ich kann es eh nicht beeinflussen, aber ich falle dem jetzt nicht auf den letzten Metern in den Rücken, sondern dann muss ich die Scheiße auch gemeinsam mit auslöffeln. Aber ich bin echt ein bisschen verzweifelt gewesen nach dem, was da passiert ist. Es hat mir nicht mal das Gefühl gegeben, dass irgendwo eine Veränderung stattfinden kann. Wie du schon gesagt hast, wenn jetzt der nächste Gegner Freiburg ist, die auch locker und leicht für sich aufspielen können und jetzt schon Leipzig geärgert haben, wo soll denn da die Hoffnung dafür sein, dass Bremen jetzt in Freiburg 3 Punkte holt?
Ja.
Das ist schwierig. Und da ist aber ganz interessant, so während Baumann und Kofeld in meinen Augen auch ehrlicherweise nachvollziehbar die Hoffnungskarte hochhalten und dass der Trainer nicht angezählt wird. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich fest davon ausgegangen, dass ich morgens aufwache mit der Information, dass Kofeld zurückgetreten ist.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Der wird nicht gefeuert, der tritt zurück. Und das wirkte alles schon ganz schön verzweifelt. Aber wenn sie diese Hoffnung schon mal irgendwo zwischen den Zeilen sehen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht schönreden. Aber ich versuche mir nur zu erklären, was die sehen. Und wenn du siehst, sie stehen
sehr, auch, ja.
Ja, sie stehen kompakt. Die waren total vorsichtig, defensiv. Die erste Zeit haben sie die Räume auch super durchgemacht. Und wenn dann so jemand wie Bittencourt diesen schnellen Konter, wenn er den macht, also wenn, dann steht's auf einmal 1-0. Und dann funktioniert diese Idee, die sie hatten, hätte dann funktioniert. Und das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ja, Moment, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, was sie da gesehen haben könnten. Wenn du dann aber siehst, wie sie hinten verteidigen, dann kannst du vorne, du musst ja jedes Mal 6 Dinger machen, damit du die 5 hinten irgendwie kompensierst. Ja. Und das gibt alles gerade so wenig Hoffnung. Und da, lange Rede, ist ganz interessant, dass der Vogt ja jetzt auch das erste Mal richtig nachgelegt hat. Und also quasi selber im Spiel ja schon angefangen hat, sich mit der Bank anzulegen und Dinge, die in Bremen in der letzten Zeit nicht passiert sind. Und ich glaube, das spricht dann so ein bisschen mehr auch das an, was du ja die ganze Zeit haben möchtest. Dass da mal ein bisschen sich dagegen gewehrt wird. So. Ja, dass da ein bisschen auf den Tisch gehauen wird.
Das ist total schön, wenn er da auf dem Platz steht und andere anmeckert, wenn sie Fehler machen. Aber das war gestern selber einer der größten Blindpesen auf dem Platz. Ne? Also nochmal, der hat ein Zweikampfverhalten in der Luft gehabt wie meine Oma. Also, weißt du?
Ja,
das verpufft halt. So. Du hast ja selber Fußball gespielt. Das verpufft halt, wenn du einen auf dem Platz hast, der die Ansagen macht, aber selber alle Nase lang reinkackt. Das, weißt du, das verpufft. So, also du musst dann halt auch, wenn du der bist, der die Ansagen macht, und die brauchst du, gar keine Frage, aber dann musst du schon ein Mindestmaß an Eigensicherheit und Eigenperformance mitbringen, um das halt dann auch glaubwürdig auf die anderen rüberkommen zu lassen, weil sonst, du weißt selbst, du hast selber Fußball gespielt, ja, mach du doch besser, weißt du? So. Mhm. Wenn der Satz einmal fällt und der muss gar nicht fallen, der muss nur gedacht werden, dann ist das schon verpufft. Nein, aber grundlegend, ja, hast du recht. Also klar, muss da mal einer die Ansagen auf dem Platz machen, und von Shishi und Shushu kommst du aus so einer Situation nicht raus. Aber ja, also schwierig, ne? Ja, irgendwann werden sie ja schon gesehen haben, sonst würden sie das nicht reden, hast du recht. Aber also jetzt hast du dir gerade auch gesagt, und das ist persönlich auch mein Eindruck gestern gewesen, dass so sich hauptsächlich darauf konzentriert wird, hinten dicht zu machen, und dann haben wir vorne ein, zwei Schnelle, da hilft der liebe Gott, den geben wir mal den langen Hafer, und dann plumpst vorne mal einer rein. Was ja total legitim auch in so einer Situation ist. Ne? Das machen ja die meisten Mannschaften, die sich schwer tun und hinten drin stehen, aufgrund von Unsicherheiten Probleme haben, selber das Spiel zu machen. Das ist total legitim. Allerdings dann heute im Interview zu sitzen und von den offensiven Ansätzen oder die offensive Stärke, oder ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall hat der Baumann ja öfters von der Offensive geredet, dass das sein Anhaltspunkt ist, davon auszugehen oder sich hinzustellen und zu sagen, Florian Kohfeldt ist noch der Richtige für den Job, wobei ich jetzt da gar nicht Kohfeldt mit reinziehen will, mehr als nötig in dieser Aussage, aber dann hat der Matsche auf der Augen. Also hat der einfach Matsche auf der Augen. Punkt, sorry. Meine Vermutung ist, das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, und du hast gerade schon gesagt, ja, wahrscheinlich geht der Kohfeldt dann von alleine und tritt zurück. Ja, hast du recht, sehr gut vorstellbar. Oder eine Variante, wo direkt beide gehen und nicht freiwillig. Hm. Oder freiwillig. Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich dieser Baumann, ich finde den schwierig, also. Das ist ein Weichspüler.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ehrlich leer, was das Ganze angeht.
Ja, glaube ich.
Es fühlt sich alles nicht gut an. Und ich kann auch nicht das, was ich jahrelang verteidigt habe, dann von einer Sekunde auf der anderen jetzt verteidigen.
Nein, natürlich nicht. Natürlich. Du, ich mache dir gar keinen Vorwurf. Habe ich letzte Saison mit Tedesco genauso gemacht. So. Und machen wir uns auch nichts vor. Das ist ja das, worüber wir beide, seit wir uns kennen, diskutieren. Dass die da mit 11 Mann auf dem Platz stehen und verteidigen wie die Blinden, da kann der Trainer doch nichts für in dem Moment. Der hat dir genau noch nicht gesagt, verteidigt mal wie der Blinde. Wenn der Mitchell Weiser mit 4 Meter Anlauf zum 3-1 anköpft, lieber Kevin Vogt, dann gib ihm doch noch Räuberleiter, damit er ein bisschen höher springen kann. Dann hat der Kohfeldt den nicht gesagt.
Nee.
Der hat den gesagt, zieh mal deinen Kopf aus deinem Arsch und geh mal in Zweikampf. Und dann flankt den mal weg, das halbe Hemd. So,
ja,
dann
genau.
Hat er den gesagt, aber der Kohfeldt steht nicht auf dem Platz und kann. Verstehst du, würde ich meinen?
Ja, ist genauso wie Davy Selke, du bist zugeteilt, um hier im Zweikampf mit XY bei der Ecke reinzulaufen. Und wenn Davy Selke einfach stehen bleibt, ich glaube, da ist es auch wirklich so, dass solche Dinge nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr so einfach gelöst werden können.
Nein, natürlich nicht.
Da kannst du auch machen, was du willst. Und ich bin leer, ich bin auch echt frustriert. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das jetzt auch der, also emotional war es, glaube ich, der Abstieg für mich, ehrlicherweise.
Ja, warte mal noch mal ein bisschen.
Ja, genau, aber ich sage es erstmal so genau, wie es sich anfühlt. Im Moment war das der Abstieg, und das ist jetzt, es fühlt sich jetzt an wie 8 Wochen auslaufen lassen, bis man dann in der zweiten Liga ist. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil ich dann nicht mehr die ganze Zeit Hoffnung haben muss, sondern dann ist jetzt einfach mal durch. Und wenn sie dann wieder erwarten, es in irgendeinem Teil dieser dann doch noch recht langen Saison des letzten Drittels doch noch drehen, dann schön. Wenn nicht, dann ist es halt die Bestätigung von dem, was mir alle auch seit Wochen erzählen. So, weißt du, denn ich...
Nein, du darfst nicht vergessen, was alle erzählen, ist unwichtig. Ich habe dir seit Wochen erzählt, Bremen bleibt in der Liga.
Das, was du sagst, ist wichtig.
Richtig, ja. Richtig. Ja. Das, was ich sage, ist wichtig und richtig. Und B, ich sage, Bremen steigt... Denn, ja. Also ich habe ja mal... Ja. Ich war ja mal so forsch und habe gesagt, die müssen nicht mal in eine Relegation... Den würde ich mittlerweile revidieren. Du, das ist
neun Punkte.
Ja, das ist wie die Regierung und das RKI zurzeit. Ne? Man muss immer aktuell von dem heute aktuellen wissenschaftlichen Stand ausgehen. Und dann kann sich so eine Prognose auch nochmal ändern. Also, das ist ja ganz klar. Das haben wir jetzt in letzter Zeit gelernt. Von daher,
Stand heute ist Relegation eh das Einzige.
Ja.
Genau. Wenn am Ende dieses Verzweiflungshorizontes und das ich male ein Bild des grauen, tristen Frühjahr-Sommers, den ich jetzt durchschreiten werde, durch Regenwolken, während andere auf ihren Sonnenhügeln sitzen, wenn am Ende dieser Reise dann irgendwo noch die zwei Relegationsspiele gegen den HSV stehen. Die
Relegation, beste Mann!
Ja, genau. Dann nehm ich die, aber.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ja. guck mal hier Seitenwechsel, denn ich muss sagen, ich bin ja auch, ich war letzte Saison oder vorletzte Saison auch Tedesco, habe ich immer gedacht, okay, der gewinnt immer 1-0 und das ist mit ihm glücklich, dann gab es auf dem Arsch, das hast du recht, das ist Parallelen zu Werder Bremen. Dann bin ich aber auch, habe gedacht, okay, mit Wagner habt ihr einen richtig guten geholt,
jo. Dann
hat er ja auch richtig gut performt und jetzt kackt es genauso ab eigentlich, oder? Also ja. der Unterschied sind nur 18 Punkte mehr gerade, also nur.
Ja. Der Unterschied ist, dass in der Hinrunde ganz viel funktioniert hat und das meiner Meinung nach auch nicht zufällig. Also das war belegbar anhand von Laufleistung, Zweikampfwerten, Zweikampfführung, Sprintwerten, Anzahl an Sprints, die gemacht worden sind. Dann kam die Winterpause und ich war nicht... bin die gesamte Winterpause über nicht müde geworden zu mahnen, ja, wartet mal, backt mal alle kleine Brötchen, das kann man auch alles in unserem Podcast nachhören. Jetzt kommt Winterpause und dann kommt die Rückrunde und jetzt weiß jede Mannschaft, hat auch jetzt einmal schon gegen uns gespielt und weiß, dass wir pressen und weiß, dass wir draufgehen und na, lass mal gucken, was die Rückrunde bringt. Dann kommt das erste Spiel, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Lappland, in Schweden und habe mir in einer Holzhütte bei minus 10 Grad, Außentemperatur natürlich nicht drin, ein schwedisches Starkbier gegönnt. Und war total erstaunt, dass mein DAZN-Account in Schweden funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir Gladbach auf ziemlich beeindruckende Weise zu Hause 2-0 weggeknallt. Und Gregoritsch hat sein erstes Spiel gemacht, hat direkt getroffen, hat eine Bombenpartie gemacht, hat das eine vorbereitet, das zweite selbst gemacht. Und genau in dem Moment war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, alles gut. Das in der Hinrunde, das war keine Ente, kein Höhenflug, der durch nichts zu begründen ist, wo in drei Wochen keiner mehr weiß, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Nee, das hatte Basis, das hatte Substanz und darauf bauen wir jetzt auf und so geht das auch weiter mit kleinen Rückschlägen natürlich, ist ja immer mit dabei. Ja, und das war dann auch das letzte gute Spiel, was ich von uns gesehen habe, ne? Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Das war just in dem Moment, ich war extra noch so, ja, warte mal noch, da hast du ja direkt einen richtigen Prüfstein. Erstes Spiel nach der Winterpause, Freitagabend, zwar zu Hause und auch noch mit Zuschauer gab es auch noch zu dir. Ach, war das eine schöne Zeit.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern an sowas.
Hör auf. Ich will das nicht vergessen. Ich wehr mich auch dagegen, jetzt alles, was wir gerade so machen, als neue Normalität zu sehen. Vorübergehende Normalität bin ich fein mit, aber neue Normalität, da sträube ich mich gegen, aber das ist nicht das Thema. Ja. Und hab extra noch gesagt, komm, das Spiel wartest du jetzt nochmal, bis du anfängst, euphorisch zu werden. Und dann haben sie ein Bombenauftritt hingelegt und dann war der Pillow auf. Ja, sicher, jetzt holen wir die Champions League. Habe ich zwar nicht ausgesprochen, aber habe ich gedacht. Und
ja. Ich habe das gehört mal von dir.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja.
Was jemand dazu lachen gibt. Ich bin auch schon mal älter, ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Ja, ist ja am Ende Makulatur. Fakt ist, seitdem habe ich kein gutes Spiel mehr gesehen, wäre vielleicht auch ein bisschen böse, da waren schon teilweise immer ganz gute Ansätze dabei, dann hatte mir auch mal ganz gut gefallen, als die Verletztenliste immer größer wurde, noch vor dem Corona-Break, dass ein David Wagner da mal reagiert hat und gesagt hat, du, uns fehlen ja echt ein paar, paar wichtige, was Thema Spielaufbau, Pressing und Kreativität angeht, Suat Serda und so weiter und so fort, Omar Mascarell sind dann irgendwann weggeknallt. Dann stelle ich mal mein System um auf was Defensiveres, ne? Und dann wird das jetzt die nächsten Spiele nicht schön, aber dann gucken wir, dass wir mal wieder ein paar Punkte holen auf eine, ja, vielleicht sogar ähnliche Art und Weise, wie Bremen das aktuell versucht, nämlich erstmal hinten gut stehen und vorne haben wir auch ein, zwei Schnelle.
Genau.
Das wäre dann auch einmal fast in einem Punktgewinn gemünzt. Das waren, glaube ich, nur zwei Spiele. Da war dann aber auch wieder irgendwas. Das ist auch schon gefühlt so lange her. Naja, fand ich eigentlich noch ganz gut. Und dann kam halt der Corona-Break. Und dann ja, hast du jetzt wieder anfangen mit einem Derby. Und natürlich wusste keiner so recht, wo er steht. Aber das war ja auch für alle gleich. Ja, und dann kriegst du vier Stück. Und die Leistung war halt, also jetzt objektiv betrachtet von dem, was ihr am Montag gezaubert habt, da waren wir ja ziemlich nah dran oder wenn nicht gleich. Fängst hier vier Stück. Hat es, muss man auch fairerweise dazu sagen, also, klingt so Panne, aber so richtig starke erste fünf Minuten. Also,
ja, das stimmt, das klingt wie Panne.
Der, ja, aber war so.
Und das sage ich als Bremer, Alter.
Ja.
Wir haben Tor gemacht.
Ja, ihr habt sogar ein Tor gemacht, das haben wir nicht, ist richtig. Und da sind wir auch aktuell ganz weit von entfernt. Ja. So ein bisschen wie der Manni im Freudenhaus, ganz starke fünf Minuten, haben wir gehabt, ja.
Aber da gibt es nämlich eine Sache dazwischen, die mir aufgefallen ist. Da habe ich mich, das war bei Bundesliga, dem Fußballformat, wo ich dabei bin, bei Rocket Beans ist auch Thema geworden, dass so Leute wie zum Beispiel Julian Brandt, der hat, glaube ich, was meint der Kollege, glaube ich, insgesamt 7 Hackentricks oder sowas gemacht.
Ja.
Und die ersten beiden haben nicht funktioniert. Und im vollen Stadion hätte er den dritten wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Und jetzt hat er den gemacht. Und so hat sich ja das spielerische Element von Borussia Dortmund, das ich finde, das hat man dem auch angesehen. Die hatten am Ende so eine Testspielleichtigkeit, dass sie einfach die Bälle haben drum dribbeln lassen.
Ja,
und Leverkusen ganz genauso. Leverkusen hat einfach, da konntest du machen, was du wolltest. Da wäre es nicht an den Ball gekommen.
So. Ja, das sehe ich anders nicht.
Schalke-Problem gewesen.
Nee, ich sehe das anders. Also das ist mir persönlich zu viel um 6 Ecken gedacht, dann zu sagen, weil da keine Zuschauer im Stadion waren, hat er die ersten beiden Hackentricks daneben gehauen, hat dann den dritten nochmal probiert, was er mit Zuschauern nicht probiert hätte. Also weißt du, da gehen wir ein bisschen weit weg von dem, was eigentlich da, zumindest auf Schalke-Spiel bezogen, auf dem Platz passiert ist.
Wichtig ist auf dem Platz.
Ja, absolut. Wir haben 5 Minuten, und da bleibe ich bei, richtig stark angefangen, haben total hoch gepresst, haben die Dortmunder in 5 Minuten schon zu 2 Situationen gebracht, wo sie hinten unsauber den Ball rausgespielt haben. Da wäre schon fast ein Riesending draus entstanden. Und nach den 5 Minuten war ich auf, okay, so habe ich mir das doch vorgestellt. Da haben wir jetzt auch wieder die richtigen Jungs. Suat Serda ist wieder dabei, Mascarell leider noch nicht, dafür aber ein McKennie. Kann auch beißen und kratzen, und so machen wir das jetzt. Und dann gab es nochmal so ein bisschen ausgeglichene 5 Minuten. Und dann nahm das Dilemma halt seinen Lauf. Ne? Also auch noch schon 10 Minuten locker vor dem ersten Tor. In erster Linie hat Dortmund es immer geschafft, mit Pässen aus der Innenverteidigung oder von den Flügelverteidigern, meistens aber aus der Innenverteidigung von Hummels und Co., mit einem Pass zwischen unsere Reihen zu kommen, zwischen Mittelfeld und Abwehr. Den Ball annehmen konnten, sich drehen konnten und dann mit Tempo auf die Abwehrreihe zulaufen. Das war aus meiner Sicht ein Riesenknackpunkt. Wir waren unfassbar, also das Pressing aus den ersten 5 Minuten war weg. Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Ich sage ja immer, wenn ich die Erklärung für alles hätte, dann wäre ich der Bundesliga-Trainer und würde mir das fürstlich bezahlen lassen. Keine Ahnung, das Pressing-Verhalten war unter aller Kanone, Zweikampfverhalten war unter aller Kanone. Wenn wir Bälle genommen haben, McKennie hat so viele Fehlpässe am Samstag gespielt wie andere in 3 Spielen. Das war aber 3-4 Meter Pässe, also unterirdisch. Und dann kommt halt eins zum anderen. Ne? Dann, ich will jetzt nicht sagen, dass die Dortmunder nicht gut gespielt haben. Natürlich haben sie sich dann auch irgendwann im Flow und irgendwann in den Rausch gespielt. Aber das war aus meiner Sicht ganz, ganz stark dadurch befeuert, dass wir die halt haben machen lassen, was sie wollten. Die konnten ja ab der 25, spätestens nach dem 1-0, konnten die machen, wie sie wollten, was sie wollten. Und ja, wenn du dich dann so in einem Derby verhältst, ob Zuschauer oder nicht, und dann möchte ich an der Stelle auch mal ganz klarstellen, jede Mannschaft, die mir gerade erzählt, das ist für uns so eine Umstellung mit ohne Zuschauer, haltet die Schnauze. Was meint ihr, wer ihr seid? Spielt Fußball. Ja, ganz ehrlich, also das kann doch nicht, ich meine, habe ich jetzt bei uns auf Schalke auch nicht gehört, so, also zumindest habe ich zumindest nicht wahrgenommen, dass einer von den Spielern gesagt, wenn ja, soll er genauso die Fresse halten,
Nee, warte mal, das war Hinteregger von Eintracht Frankfurt. Der hat.
Ja,
der
soll auch die Schnauze halten. Ja, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ihr seid hochbezahlte Profis, die sich den ganzen Tag von morgens bis abends in ihrem Job damit beschäftigen, Fußball zu spielen. Und dann wolltest du mir erzählen, dass, wenn da, weil da nicht 50, 60, 70, 80.000 Zuschauer neben dem Platz spielen, dann kannst du deinen Job nicht mehr so ausüben wie sonst. Da halt die Schnauze, ich bitte dich. Dann bist du nicht geeignet für den Job. Natürlich ist das geiler, mit Emotionen, mit Fans, mit Stimmung, mit Atmosphäre. Und das gibt dir sicherlich hinten raus, wir lagen ja schon mal 4-0 in einem Derby zurück vor 2 Jahren und haben 4-4 gespielt. Und das wäre ohne die Zuschauer in der Konstellation sicherlich nicht zustande gekommen. Da hättest vielleicht nochmal ein 4-1 gemacht, ein 4-2, aber dann so die letzten 3-4% rauszupuschen. Bin ich total dabei, sind die Fans. Aber jeder Profi, bezahlte Profifußballer, der mir erzählen will, er kann aufgrund der Tatsache, dass keine Fans im Stadion sind, nicht die Leistung bringen, die er mit Fans bringen kann. Der soll was anderes machen, soll Schach spielen gehen oder was, keine Ahnung. ernsthaft. Ja. So, aber das eigentlich nicht zum Thema. Warum hat Schalke 4 Stück auf den Arsch gekriegt? Weil sie nicht grundlegend das Spiel gespielt haben, was sie spielen wollten. Wir haben zum ersten Mal in der Konstellation gespielt, dass wir Dreierkette hatten und trotzdem schon so früh gepresst haben, was wir dann aber nach der 10. Minute auch nicht mehr gemacht haben. Pressingverhalten unterirdisch, Zweikampfverhalten unterirdisch, Raumaufteilung, also die Dortmunder hatten immer, und ich betone immer einen Spieler, der zwischen Mittelfeld und Verteidigung die Bälle annehmen konnte, in aller Seelenruhe sich drehen konnte und dann mit Tempo auf die Verteidigung zulaufen konnte, und das Mittelfeld musste hinterher und dann konnten sie die Bälle links, rechts verteilen, wie sie wollten. Das war ein Riesenfaktor. Nach vorne hin hatten wir auch keine großartigen Ideen mehr. Kurzes zweiminütiges Aufbäumen nach der Halbzeit mit einem Torabschluss sogar mal. Aber ja, dann fängst du direkt das Ding. Dortmund übrigens 4 Schüsse auf Tor, 4 Tore, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Auch das hatten wir vor 2 Jahren schon mal, als sie 4-0 zur Halbzeit geführt haben. Da waren sie auch gnadenlos effizient, aber das ist eine Qualität. So. Mhm. Und dann kommt so ein Ding bei raus. Das muss ich aber auch fairerweise dazu sagen, war mir noch nie so egal, dass wir 4 Stück im Derby gekriegt haben. Ne? Bin ich ganz ehrlich.
Und das ist vielleicht die super Überleitung zu dem Gesamteindruck von diesem Spieltag. Wir haben uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, welche Atmosphäre, Stadionatmosphäre-Funktion wir benutzen und so. Wir haben ja gemeinsam Samstag Konferenz, also du hast auch Konferenz geguckt, ne?
Oder ich habe Schalke, ich hab doch okay. Mal Derby geguckt.
Ja, logisch. Ich hab mir Konferenz angeguckt und bin hin und her gesprungen. Mhm. Und es war so ein absurd langweiliges Gekicke irgendwie, egal wo. So, und es waren so Trauerspiele wie Düsseldorf gegen Paderborn, wo ich mir auch gedacht hätte, wenn
das
Düsseldorf...
Das ist aber auch mit Soundtrauer, Digga.
Ja, aber... Nein, aber wenn ich mir vorgestellt hätte, so Düsseldorf schießt 4-mal Pfosten, Paderborn spielt nicht richtig mit. Wenn Düsseldorf da Publikum gehabt hätte, hätte es ein anderes Spiel werden können. So war es einfach ein noch traurigeres Spiel ohne irgendetwas. So, weißt du, und das ging auf allen anderen Plätzen auch. Ich habe dann bei Dortmund-Schalke habe ich ein bisschen die Atmosphäre mit eingebaut und habe dann mich darüber verwundert, warum die Schalker-Fans so euphorisch gesungen haben, ihre Mannschaft angefeuert haben.
Ja, aber das ist schon sehr realitätsnah, ne? Das ist schon so.
Ja.
Nee, wirklich, ernsthaft.
Nein, ich will auf was anderes. Es war nicht situationsbedingt und das war das Problem in der ganzen Sache. Bei Wolfsburg gegen wen hat Wolfsburg mal gespielt? Ach komm, das habe ich schon. Die haben da gewonnen auswärts. 2-1 gegen, kurz damit ich hier keine Fehler mache.
Wolfsburg?
Ja genau, in Augsburg haben die ja 2-1 gewonnen. Mhm. Und da waren mit dem Anpfiff immer noch die Schlachtgesänge dann. Also die haben sich schon die Hand gegeben. Das war.
Ja, ich weiß.
Also, verstehst du, was ich meine? Kleinkram, ist auch scheißegal. Aber es hat sich trotzdem überall irgendwie auch das nicht richtig angefühlt. Und ich hatte das ganze Wochenende so das Gefühl, okay, ich muss mal gucken, ob das Emotionale hochkommt oder die emotionale Ausschläge, so nenne ich es mal, wenn dann der große SV Werder Fußball spielt. Das gab es auch. Ich bin total frustriert ins Bett gegangen. Aber selbst das Spiel hat sich emotional nicht so angefühlt wie ein Spiel, das ich irgendwie ernst genommen habe. Und das finde ich ehrlich schon erschreckend.
Ja, zumal es halt, das ist bierernst, ne? Das ist unsere Bundesliga jetzt. Und ich persönlich sehe auch nicht, wie sich das dieses Jahr nochmal ändern sollte. Ne? Also ich lasse mich gerne vom positiven Gegenteil überraschen, aber ich persönlich sehe das nicht. Das ist jetzt unser Fußball. Ist jetzt so.
Ich weiß nicht. Glaubst du, dass das durchgezogen wird? Entschuldigung, ich bin aufgestoßen.
Ja, aber das ist ja die Alternative.
Glaubst du, dass das durchgezogen wird? Ja. Ich bin ja ehrlich gesagt immer noch in der Theorie, dass die den Bums auch noch mal irgendwann doch noch mal abbrechen müssen, weil bei Bayer Leverkusen, bei Dynamo Dresden sich noch irgendeiner nächste Woche ansteckt und wieder positiv auf Corona ist und Dynamo Dresden dann irgendwann 5 Spiele noch nachholen muss.
Ja, gut,
in 6 Wochen.
Ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das kann natürlich sein, ja. So, also ich persönlich, wenn ich mir dieses Hygienepapier da von der Bundesliga und sowas mal angucke, dann sehe ich im Bereich Trainingsbetrieb, Mannschaftsbetrieb, Spielbetrieb eigentlich ein G0 gehendes Risiko, sich irgendwie anzustecken oder zu infizieren. Jetzt weiß er aber nicht, was die Spieler so in den nächsten Wochen noch im privaten Bereich mal machen. Was dann am Ende aber auch menschlich wäre, ne? Also die verzichten gerade schon auf viel. Ich finde, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, werden sie auch fürstlich für bezahlt, aber
Da hast du aber schon recht. Das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf.
Ja, ist so. Ne?
Weil hat eigentlich mal einer die Spieler gefragt.
Ja, also auch mittlerweile haben sie das ja auch. Also ich hatte letzte Woche noch gesagt, auch Schalke haben sie das. Ich habe jetzt aber schon von mehreren Vereinen mitbekommen, dass das wohl der Fall war. Und ich habe heute auch gesehen, in England gibt es den Troy Deeney, kann das sein? Also der hat jetzt gesagt, er wird beim Trainingsstart nicht dabei sein, weil er halt einen 5 Monate alten Sohn hat, der irgendwie mit Atemproblemen oder sowas auf die Welt gekommen ist. Der verzichtet dann halt drauf, ist auch total easy dann so, dann macht das und das ist auch vernünftig sehr wahrscheinlich. Nee, aber die verzichten halt, auch wenn auf freiwilliger Basis, aber trotzdem, so, jetzt habe ich gerade draufgehauen und gesagt, ihr müsst euren Job auch ohne Fans machen können, da stehe ich auch zu, weil da geht es um eine Profession, um dein täglich Brot, was du machst, was du auch gelernt hast. Ist aber am Ende dann eine andere Geschichte, wenn du sagst, ey, du bist jetzt gerade in München oder sonst wo in Deutschland und es kommt da gute Wetter und überall machen die Cafés wieder auf und zwar mit Abstand und alles, aber du kannst auf der Promenade sitzen und einen Kaffee trinken, das wird für die nicht drin sein. So. Und da sind sie dann am Ende als Privatperson auch ein Mensch und da finde ich, müssen die schon auf was verzichten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also ich sehe in diesem Spiel und Trainingsbetrieb und Mannschaftsbetrieb sehe ich ja eine G0 gehende Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Trotzdem kann das ja mal passieren beim Einkaufen oder sonst was. Also die haben ja auch noch ein anderes Leben außerhalb ihres Jobs. Und dann kann das grundlegend passieren, dass irgendwann so viele Infektionen kommen, dass so viele Mannschaften für einen gewissen Zeitraum ausfallen, dass du den Spielplan nicht mehr realisieren kannst. Ja, ist möglich. Wobei ich persönlich aber glaube, jetzt kommen ja auch die warmen Sommermonate und da wissen wir auch alle, ich glaube, da sind sich auch die ganzen Wissenschaftler einig, dass jetzt bei den höheren Temperaturen, gerade im Freien, die Ansteckungs- und Infektionsgefahr wahrscheinlich deutlich kleiner ist als im Winter.
Ist aber, ja, wir sind kein
Virologen-Podcast.
So, also aber es ist ganz lustig. Ich hab wieder so ein Interview von dem weißrussischen Präsident gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, der die Eishockeysaison damit erklärt hat, dass ja die Halle, das ist ja so eisig und so kalt und das ist ja tödlich fürs Virus. Deswegen können wir die Saison da weiter spielen.
Okay.
Das ist so lustig, wie jeder die Theorien auch auseinandergehen. Aber
wundert mich, dass der weißrussische Präsident mittlerweile von Corona mitgekriegt hatte. Ich dachte, der wüsste gar nicht, dass er das gibt.
Nee, gibt's auch nicht. Das ist auch in der Luft. Das sieht man nicht. Das braucht man. Das gibt's gar nicht.
Ist richtig.
Deswegen spielt die Liga ja auch durch.
Ja, ich weiß. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Und ja, hast recht, war eine sehr lange Rede jetzt für einen kurzen Sinn. Klar kann ein Abbruch aufgrund von zu vielen Infektionen vorkommen. Aber wenn das nicht der Fall ist für diese Saison und meiner Meinung nach auch mindestens für die Hinrunde der nächsten Saison, ist das unser Fußball, so wenig wie uns das auch alle schmeckt.
Ich glaube, das wird eine gewisse Normalität geben in den nächsten 3, 4, 5 Wochen.
Wie da heißt?
Und es macht diese Saison dann aber auch egal. Verstehst du, was ich meine?
Nee.
Ich glaube, die emotionale Bindung an die Position, ob wer nun Meister wird oder so, es ist vollkommen egal. Ich glaube, da kann keine Dramatik mehr so entstehen, dass sie dich emotional so auflädt, dass du ein Bundesliga-Gefühl hast, wie du es in einer anderen Saison hast.
Ach so, ja. Ah, du, ich sag dir schon ganz ehrlich, ne, hätten wir jetzt seit Derby am Samstag 4-0 gewonnen und ich hatte auch ein paar Radler auf dem Tisch, die ich mir genüsslich zu meiner zu meiner Burrito-Bacon-Bomb eingeflößt habe, ne, ja, dann wär ich da sicherlich schon emotional ganz gut drauf gewesen. Aber ja, nein, du hast natürlich recht. Die Emotionen, die wir kennen aus unserem Fußball und die wir auch hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft im vollen Umfang wiederbekommen, die wirst du jetzt vorübergehend erstmal nicht haben, ne? Aber auch da bin ich mir sicher, dass in noch 3, vielleicht 4 Spieltagen werden wir uns auch daran gewöhnt haben, ne? Da wird dann nicht so sein mit, oh geil, Fußball ohne Zuschauer, aber wird dann halt so sein, ja, am Wochenende ist Fußball, welches Spiel guckst du denn, ne? Aber du gewöhnst dich dran. Wir werden in 4 Wochen nicht mehr alle Nase lang darüber diskutieren, wie kacke Fußball ohne Zuschauer ist. Das meine ich.
Und weißt du, dass das eigentlich schon fast schade ist, wenn man sich nämlich den nächsten Spieltag anguckt, nächste Woche, ne? Mhm. Dann hast du Hertha Union am Freitag, du hast Freiburg-Bremen, was ja dann für mich auf jeden Fall noch ein Thema wäre. Gladbach-Leverkusen wird ein sehr spannendes Spiel, glaube ich. Mhm. Wolfsburg-Dortmund auch nicht ganz ohne, mal abgesehen jetzt von Wolfsburg. Aber ist fußballerisch kann das ein Stolperstein für Dortmund werden. Mhm. Paderborn-Hoffenheim nicht. Bayern gegen Frankfurt, das Halbfinale schon mal ein bisschen vorspielen. Mhm. Hätte mit Publikum, darauf würde ich endlich hinaus, Feuer drin stecken können. Nico. Schalke muss sich gegen Augsburg retten. Mainz, Leipzig jetzt nicht, aber dann noch Köln-Düsseldorf am Sonntagabend. Mhm. Also mit Zuschauern wäre das ein richtig krasser Spieltag. Zuschauer.
Ja, du kannst ja jetzt jedes Spiel auf. Jedes Spiel ist mit Zuschauer besser als ohne. Da gibt es noch welche, die ganz besonders, wie zum Beispiel in Derby. Was soll ich denn sagen? Wir hatten vor 3 Tagen Derby, da war keiner da. Da war keiner da, Nico.
Ey, wie haben das eigentlich so deine Kumpels und so gemacht? Hast du irgendwo mitgekriegt oder auch, ich weiß nicht, so Fankreisen, hast du irgendwas mitgekriegt? War da, wie heißt die Straße da? War da was los?
Nee.
Oder haben sich wirklich alle zu Hause verhalten?
Ja, nicht zu Hause. Also bei uns in NRW haben Kneipen und so weiter ja schon auf, ne? Also unter den gegebenen Hygieneabständen. Und ich weiß, dass ein paar Jungs durchaus in der Kneipe geguckt haben. Ein paar waren zu Hause. Du kannst ja mittlerweile auch hier bei uns in NRW. Der eine Haushalt kann den anderen besuchen. Also du könntest ja auch quasi noch einen dazu holen können für nach Hause oder andersrum.
Okay.
So. Mhm. Aber ich habe weder in Gelsenkirchen noch in Dortmund noch am Stadion von irgendeiner Geschichte gehört, wo irgendwelche Fans sich versammelt haben und gegen, was weiß ich, Bill Gates demonstriert haben. Ist alles das, wo vor 4, 5 Wochen noch irgendwie Sorge herrschte, ist alles nicht eingetroffen. Und das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin davon ausgegangen.
Ja, irgendwie. Ich glaube, das ist auch noch einer der weiteren Punkte, die diesem Ganzen so ein kleines bisschen fehlen. Und ich bin gespannt, ob sich das ändern wird. Aber dazu sind, glaube ich, an den Eckpunkten der Saison, also an den Kanten, da wo es jetzt spannend wird, ne? Mhm. Da reden wir in der Champions League im Moment darum, ob Leipzig, Leverkusen oder Wolfsburg. Da Platz 4 übernehmen. Ne? Also jetzt mal, du verstehst, was ich meine, ja, oder? Klar. Diese Emotionalität. Und unten reden wir von Bremen, ne? Und Düsseldorf, Mainz. So, da, und die Bremer, also das ist das Einzige, wo ich sehe, dass die aufbauen und die sind so am Boden zerstört wie ich wahrscheinlich. Es gibt nicht ganz so viele Reibungspunkte, dass es Massen im Moment auf die Straße schicken würde. Das ist noch ein bisschen was anderes als ein, keine Ahnung, Abstiegsduell zwischen Bremen und Stuttgart vor ein paar Jahren, als das so war, wo da fast 100.000 Menschen auf der Straße waren. Das wird es dieses Jahr, glaube ich, nicht geben. Aber mal gucken. Ich weiß es nicht.
Also,
aber das Gute, was ich ja an NRW so mag, dass es ja fortschrittlich ist, dass es vorangeht, dass auch
das was war, die Lockerung angeht. Das war Go Armin haben, Go Armin Laschet. Ja, er will so hart Bundeskanzler werden.
Ja, dass man da auch eine Vorbildfunktion hat und auch dann halt auch immer da sein will und auch vorne dabei sein will. Und Oberhausen ist einer dieser Orte, an denen man halt besonders progressiv denkt.
Ja.
Digga, was ist da schon wieder los bei dir in NRW?
Das hat nicht so gut geklappt immer. Ich glaube, dann haben die selber auch anders sich vorgestellt, als sie das auf den Weg gebracht haben. Also die 100%igen Details kenne ich Stand heute auch noch nicht, aber wie gesagt, wir haben vom RKI gelernt, das kann sich bis zur nächsten Folge ändern. Stand jetzt weiß ich, dass am vergangenen Wochenende auf einem Oberhausener Amateurfußballplatz, allerdings, das ist in allen Berichten einstimmig betont, nicht organisiert von dem Verein, der auf diesem Fußballplatz spielt, sondern in Eigenregie organisiert ein illegales Fußballturnier, ist also ein absurder Ausdruck, ein illegales Fußballturnier. sag mal.
Gangst.
Sag live. Oh. Motherfucker, komm zum Fußballturnier, ich fick deine Mutter.
Ja, ich bin Rapper und mache inoffiziell Fußballturnier. Illegale Fußballturnier. Illegal, nicht mehr illegale Hundekämpfe, sondern ab jetzt veranstalte ich illegale Fußballturniere.
So absurd. Ne? Und das meine ich, wenn ich sage, ich bin total dabei bei einer vorübergehenden Normalität, aber diese neue Normalität, verpisst euch, Alter. Wenn das die neue Normalität ist für die nächsten 10 Jahre, dann buddel ich mir ein Loch irgendwo im Boden und guck, was da los ist, Alter.
Kannst du so einen Topf reinstellen und kannst da so Essen drin schmoren?
Dann, ja, dann weiß ich, wie das geht. Da bin ich durchaus bewandt drin. Nein, aber.
Ey, wenn ihr wüsstet, was ich für Fotos vom Wochenende von seinen kulinarischen Altersschädel. Das ist nicht jugendfrei, das lassen wir hier weg.
Ich hab,
Oberhausen.
Ja, vielleicht ganz kurz für die Outdoor-Cooker unter euch. Ich bin seit Winter diesen Jahres unter die Dutch Oven-Köche gegangen und hab natürlich jetzt zum Derby, weil man ja nicht ins Stadion und so gehen durfte, auf dem Balkon richtig schöne Bacon Burrito Bomb angezündet im Ofen und hab, das wird der Geschichte zubereitet und ich habe die Schichtung des Gerichts dokumentiert und dann Nico geschickt und da war er schon satt, als er das gesehen hat.
Ja, das geht in die Geschichtsbücher ein, da jeder Löffel, der da reingetunkt wurde, hatte gefühlt 10.000 Kalorien.
Aber das schmeckt, also unglaublich. Oh, der schmeckt gut. Naja, Oberhausen, also was weiß ich, die Vereinsanlage des Post-SV Oberhausen, nochmal, ich betone hier ganz eindeutig und ganz klar, der Verein Post-SV Oberhausen ist nicht Initiator oder Veranstalter dieses illegalen Fußballturniers geworden. Die Menschen, die das gemacht haben, haben sich einfach nur den Platz ausgesucht, wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, da ist an dem Wochenende eh keiner. Und dann sind da 200, 300, irgendwie gehen die Presseberichte dann so ein bisschen auseinander. Das meiste, was ich gelesen habe, war aber 200 bis 250, sagen wir mal 200 Menschen, Jugendliche und auch teils Erwachsene sich da getroffen haben, um ein illegales Underground-Fußballturnier auszutragen. Und dann ist aber irgendein Typ von diesem Verein Post-SV Oberhausen mit seinem Sohn da wohl aufgekreuzt, weil er irgendeine Wand streichen wollte am Wochenende. Hat das dann gesehen, hat einmal die Polizei gerufen und dann sind die aber irgendwie alle großenteils weggerannt über die Zäune, als sie die Polizei gesehen haben. Und die nicht weggerannt sind, hat die Polizei dann einen Platzverweis ausgeteilt und dann ist die Polizei wieder abgehauen und dann kamen die irgendwie eine halbe Stunde später, kamen noch mehr wieder als vorher und haben Anstoß gemacht. Ja, und dann ist wohl die Polizei im zweiten Anlauf mit vier Mannschaftswagen und noch Ordnungsamtverstärkung angerückt und hat halt Platzverweise erneut erteilt. Ich glaube, teilweise auch Personalien festgestellt und Strafanzeigen aufgenommen. Und wo ich jetzt so war auf, ja, okay, ist dann halt so, Holzköpfe, besonders wenn sie nach dem ersten Verweis noch ein zweites Mal wiederkommen. Aber was das halt für mich persönlich besonders bitter macht, ist, dass ich dann heute lesen musste, dass da tatsächlich auch Spieler aus der Schalker Knappenschmiede dabei waren, also wirklich Jugendspieler vom FC Schalke 04, die sich daran beteiligt haben. Das weiß der Verein mittlerweile auch schon, wusste natürlich im Vorfeld nicht, also hat denen nicht gesagt, geht da zum Turnier oder so und könnt euch ein bisschen fit halten, merkt schon keiner.
Hey Coach, wir wollen eine Mannschaft stellen, ja, alles klar, hier könnt ihr die Trikots haben.
FCT 05, ja, korrekt. In Oberhausen auf dem Platz, aber. Eine Sprecherin von der Knappenschmiede hat heute schon verlauten lassen, dass die Kollegen, ich stand nicht dabei, wie viele sind, dass die schon mit drastischen Strafen rechnen müssen. Und ja, ich werde da mal weiter verfolgen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere dann jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr für Schalke trainieren und auflaufen wird.
Ich habe eben noch mal kurz ein bisschen gelesen. Es wurden auch Autos aus Wuppertal und sogar Hannover entdeckt.
Ja, international also, Player, Digga.
Ja, aber ich wollte dir sagen, das heißt, da ist wohl das, also das ist, wahrscheinlich gibt es da auch ein Netz an illegalen Veranstaltern von illegalen Fußballturnieren.
Attila Hildmann-Gruppe.
Ja, vielleicht gibt es eine Telegram-Gruppe. Leute, wenn ihr was von einer Telegram-Gruppe wisst, wo illegale Fußballturniere veranstaltet werden, schickt uns
den Link. Holt mich mal rein, aber sag keinem.
Ja, genau.
Was ist nochmal Telegram, Nico? Du wolltest mir irgendwann nochmal erklären, was Telegram ist. Ist so wie Instagram, ne?
Ja, wie WhatsApp.
Wie WhatsApp. Aber Telegram,
WhatsApp,
ja?
WhatsApp ist, genau. Wir beide machen auch eine Telegram-Gruppe. Auch wichtig ist auf dem Platz. Und da verstecken wir dann die wichtigen Informationen.
Mit Attila oder ohne?
Nee, ohne okay. Erstmal. Ohne.
Erstmal üben,
mit,
ja?
Mit Pillow, das reicht. guck mal, letzte Worte. Werder Bremen spielt am Wochenende in Freiburg. Und wir, das muss ich jetzt, guck mal, jetzt habe ich das zugemacht. Ich mache das mal kurz nebenbei wieder auf und guck mal ganz kurz auf den Spielplan. Wir würden uns ja eigentlich so in 4 Wochen das nächste Mal wieder sprechen in diesem Format.
Aber vorher ist Umbro-Derby.
Ja, das müssen wir jetzt halt mal sehen. Vielleicht machen wir es auch zum Umbro-Derby. Ja, dann treffen wir uns Anfang Juni fürs Umbro-Derby und vielleicht machen wir dann auch den Sack zu, weil Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das da weitergeht. 30.05. Umbro-Derby. Das heißt, komm, wir machen so, wir treffen uns nach dem Umbro-Derby. Das ist sogar recht nah schon.
Easy. Bin dabei.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja.
Nach dem Umbro-Derby.
Ist ja nicht so, dass ich die nächsten 3 Wochen auf Hawaii im Urlaub fliege oder so. Ich bin ja hier.
Und Bremen spielt bis dahin in Freiburg und gegen Gladbach. Das heißt, ja, Schalke macht dann den Sargdeckel zu.
In Freiburg und zu Hause Gladbach?
Ja.
Und dann Schalke.
Und dann auf Schalke.
Lass mal Schalke außen vor, aber das ist kein einfach. Mein Gott. Also ich bleib da. Ja, boah, ey, das ist so verzwickt alles, ne? Also.
Ich kann ja noch weitermachen. Komm, ich
ja, aber
gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg.
Ja, warte mal, Nico. Du kannst ja realistischerweise, also wenn wir es wirklich mal realistisch betrachten, natürlich freuen wir uns alle, wenn der Kohfeldt jetzt direkt am nächsten Wochenende die Wende hinkriegt mit demselben Trainer und dieselben Spieler und was nicht alles. Aber realistischerweise läuft das ja auf einen Trainerwechsel hin. Und dann kann es ja auch unter Umständen mal vorkommen, dass scheißegal ist, wie der Gegner heißt. Das ist immer eine neue Zeitrechnung. Das kann dann genauso aussehen wie vorher mit dem Kohfeldt. Das kann ein Riesenmurks sein. Kann aber auch sein, dass dann ein neuer Trainer kommt und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, ich meine, das haben wir schon oft genug erlebt, die Mannschaft auf einmal wie ausgewechselt und dann können die Gegner auf einmal auch Dortmund, Bayern und Red Bull Leipzig heißen, dreimal hintereinander und dann holen sie auf einmal, weiß nicht, 5 oder 6 Punkte. Also deswegen würde ich schon in der Betrachtungsweise, was da jetzt noch kommt, eigentlich so eine Zählweise vor Entlassung kaufen. Das klingt so eklig. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, ne?
Und was machst du, wenn er nicht geht? Dann hast du...
Nochmal, wie ich gerade gesagt habe, wenn der von alleine den Turnaround schafft und nicht absteigt und du, ich ziehe alle Hüte. Aber glaube ich nicht mehr dran.
Freiburg, Gladbach, Schalke, Frankfurt, Wolfsburg, Paderborn, Bayern, Mainz und Köln.
Paderborn ist das Erste, wo man realistisch... Obwohl, nee, Schalke kann man... Also wenn sie so spielen wie im Derby, dann kannst du auch 3 Punkte holen oder ein oder... Könnte auch so ein schönes 0-0 werden, Not gegen Elend, aber...
Guck mal, pass mal auf, ich stelle die Rechnung. Du möchtest ja, dass ich beende mit positiv. Mit heulen, sondern mit positiv. Ich gehe es einmal ganz kurz durch. Freiburg 3 Punkte. Gladbach keine, Schalke 3 Punkte, Frankfurt 3 Punkte, Wolfsburg 3 Punkte.
Ja, ist ja gut, ja, kannst aufhören, seid ja durch.
Paderborn 3 Punkte, dann keine gegen Bayern, 3 Punkte gegen Mainz und 3 Punkte gegen Köln. Sind 7 Siege aus 9 Spielen, dann halten wir die Klasse.
Ja.
Einigen wir uns drauf, wir sprechen uns einfach im Juni.
Ja, ja.
Oh Gott, ich geh heulen.
Ja, aber natürlich, also nochmal, ich bin der Erste, der gratuliert und alle Hüte zieht, aber aus meiner Sicht die realistische Variante ist, was hast du denn jetzt? Du hast jetzt Freiburg, Gladbach, zwischen Gladbach und Schalke. Wenn er Freiburg verliert und Gladbach verliert und ich würde behaupten, sogar dann, wenn besserer Fußball gespielt wurde, aber trotzdem beide Spiele verloren worden sind, dann sind Stand heute mit der Form, mit der Schalke aktuell heute am 19. Mai aufläuft, wahrscheinlich der Gegner, wo es am wahrscheinlichsten ist, 3 Punkte zu holen und da würde es aus meiner Sicht Sinn machen, dann die Karte Trainerwechsel zu ziehen und ja, entweder funktioniert das dann oder nicht.
Das heißt, nach deiner Theorie haben wir in der nächsten Folge einen neuen Werder-Trainer.
Wenn er die nächsten beiden, also so will ich machen, was der Baumann sich da so ausdenkt, du, da habe ich vor langer Zeit schon aufgehört.
Lass die These so stehen.
Okay.
Wir beenden es hier mit Pillow sagt, in der nächsten Folge hat Werder einen neuen Trainer. Ob das so ist, erfahrt ihr Anfang Juni in der nächsten Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Dem einzigen Fußball-Podcast der Welt, powered by Umbro. Danke, Pillow.
Ja, ich bedanke mich auch. Ja, heute genau, ist übrigens, hab ich ganz vergessen, heute ist der 19. Mai. Vor 19 Jahren waren wir 4,5 Minuten deutscher Meister. Wollte ich nochmal kurz...
Ach krass, echt?
Das ist 19 Jahre her. Ich war damals 19 und ist jetzt 19 Jahre her.
Ich habe im Wikipedia-Eintrag von Werder Bremen etwas gefunden, das erzähle ich aber erst nächste Woche.
Ich war noch 18, ich bin ein paar Tage später 19.
Weil das erschreckend ist.
Sorry, nochmal, was sagst du?
Nee, ich meinte nur, ich habe im Wikipedia-Eintrag von Werder Bremen vorhin noch was gefunden, was eine erschreckende Parallele ist. Aber das erzähle ich später. Das erzähle ich in der nächsten Folge.
Dann sag jetzt.
Ja. Nee, das macht's alles noch schlimmer.
So schlimmer? Ja. Kannst du nicht verantworten?
Nee, kann ich nicht verantworten. Leute, macht's gut. Bis dann. Wichtig ist auf dem Platz, ihr wisst. Ciao.
Haut rein, wenn das ciao.